Wisst ihr noch, worüber ich vor 14 Tagen gesprochen habe? Gestern habe ich mich mal hingesetzt und habe mir überlegt, nach 14 Tagen, was weißt du eigentlich noch davon? Ich habe es ja ausgearbeitet, ich habe mich ja stundenlang damit beschäftigt. Das war eigentlich erschreckend, wie wenig man eigentlich noch weiß. Von dem, was man selbst gesagt hat, obwohl man davon überzeugt ist. Ja, bevor ich jetzt weitermache, mache ich einfach deswegen eine ganz kurze Zusammenfassung, dass die, die nicht da waren, auf dem Stand sind. Und dann machen wir weiter. Ausgehend, der Grundtext war das Vaterunser und beginnt mit Vaterunser oder unser Vater. Ist das schon mit unserem Herrn Jesus ein gewaltiger Umbruch gewesen? Die Juden vorher haben nur Jahwe gehaucht, ihn anzusprechen direkt war ihnen eigentlich schon zu heilig. Sie haben ihm über 80 Beinamen gegeben, zum Beispiel der Hirte, der Friede, der Versorger, der Arzt, das Banner. Dann hatte ich gesagt, mit dem Banner, das ist im Krieg. Einer damals hält das Banner hoch und wenn man sich von der Truppe entfernt hat in der Schlacht, dann hat man geguckt, dann konnte man wieder zurückfinden zum Banner. Das war die Geschichte von Mose, von Abraham, Hur und Aaron, wie sie gegen die Amalekiter gekämpft hatten. Da gab Mose ihm den Namen Gott das Banner. Aber dieser Name für Gott, der ändert sich. Ich habe das an der Beziehung zu meiner Frau gesagt, wenn mich einer gefragt hätte, 79, kennst du Jutta Diebel, die erinnert euch noch alle, hätte ich gesagt, ja, ich kenne sie, wenn sie mich, oder 78, wenn sie 79, ja, hätte ich gesagt, das ist meine Braut. Ja, wenn ihr mich dann im Oktober 79 gefragt hättet, ja, das ist meine Geliebte, die heirate ich in 4 Wochen. Und wenn mich dann einer im November gefragt hätte, kennst du Jutta Diebel, hätte ich gesagt, nee, das ist Juttas Sohn, das ist jetzt meine Frau. Die Namen, die Beziehungen haben sich geändert. Erst war es die Freundin, dann war es die Braut, dann war es die Frau, dann ging es weiter, dann war es die Mutter meiner Kinder, dann ist meine Ehepartnerin, dann ist meine Chefin, dann ist es alles. Sie hat immer mehr Namen bekommen. Ja? Und genauso ist das, wenn ich Gott kennenlerne. Wenn ich ihn kennenlerne und dieses innige Verhältnis zu ihm habe, Abba, lieber Vater, Papa, dann kriegt er für mich eine größere Anschauung. Er kriegt mehr Namen für mich. Ich kann mehr mit ihm anfangen. Dann Vater unser, der du bist. Und dieses Bist ist eigentlich das Hauptwort in diesem ganzen Gebet, weil ohne Sein ist nichts. Und das ist eigentlich auch das Fundament, dass Gott ist, dass er da ist, dass er unveränderlich ist. Und er ist der Hirte, der führt, der Herr, der sagt, der sorgt, die Stimme, die Frieden im Sturm bringt, der Arzt, der die Krankheit heilt. Und der Vater unser, der du bist im Himmel, dann habe ich dann mal versucht, die Größe auszumalen. Und eben ist mir noch eingefallen, 2. Chroniker 2, Vers 6 steht, aber wer vermag es, ihm ein Haus zu bauen? Denn der Himmel und aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Das ist das, was der Andi heute Morgen auch angedacht hat. Alle Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Wir haben gesagt zum Beispiel, dass die Sonne pro Quadratmeter 130.000 PS an Leistung pro Sekunde ausstrahlt. Dass man mit einem Cent 15 Millionen Sterne verdecken kann am Himmel. Dass es mit einer rasanten Geschwindigkeit von den Sternen um uns herum rast und keiner zusammenknallt. Dass die Sonne feststeht und sich die Planeten um sie drehen, aber dass diese feststehende Sonne sich wieder in affenartiger Geschwindigkeit in einem Planetensystem bewegt? Unmöglich für uns. Jeder Mathematiker kommt da an seine Grenzen. Es geht nicht. Man kann es nicht ausrechnen, man kann es nicht berechnen. Es funktioniert nicht. Jetzt war eine Sonde 20 Jahre unterwegs. Was sind 20 Jahre gegenüber der Ewigkeit? Das war ein Augenzwinkern. Und da hat er nur mal so von der Ferne vom Saturn ein paar Bilderchen gemacht. Gigantische Ausmaße. Und das ist nur eine von den Galaxien, die es alle gibt. Geheiligt werde dein Name. Dazu habe ich gesagt, braucht man Stille. Da braucht man Ruhe zu, um diesen Namen wirklich diese Ehre, diese Würdigung zu geben. Ich habe erzählt von den Iguazu-Wasserfällen, wenn man da drauf zukommt. Zuerst redet man normal und je näher man kommt, desto lauter wird man, desto lauter. Und wenn man ganz vorne ist, an diesem Teufelsgraben, wo es unten runter geht, dann ist man ruhig, weil man sich nicht mehr unterhalten kann. Es geht nicht mehr. Man hört nur noch Rauschen und Tosen. Oder Hiob, 37 Kapitel, oder erstmal 26 Kapitel, glaube ich, weiß jetzt nicht. Spricht Hiob, dann sein Freund, dann Hiob, dann sein Freund, dann Hiob, dann sein Freund. Dann macht Hiob noch 8 Kapitel ein Statement an Gott und redet und redet und redet. Und in Kapitel 39, da redet Gott. 39 Kapitel redet Hiob und seine Freunde. Und jetzt hätte man doch denken müssen, Gott gibt dem jetzt Antworten auf das ganze Gequatsche, was die alles gemacht haben. Entschuldigt bitte den Ausdruck. Aber was macht Gott? Er stellt ihm eine Frage. Wo warst du, als ich die Feste der Erde legte? Wo warst du, als ich die Sterne am Himmel befestigt habe? So viel, was willst du überhaupt? Du jammerst da unten rum und ich habe dich trotzdem lieb. Ich kümmere mich trotzdem um dich, auch wenn ich mich um die großen Dinge alle kümmere. Das nächste ist, dein Reich komme. Wir laden den Messias in unser Leben ein. Nimm deinen Thron in meinem Leben ein, bei der Arbeit, in der Familie, in der Ehe, überall, in meinen Freuden und in meinen Ängsten, überall sollst du der Thron sein. Und das ist eigentlich kein schwaches Bitten, sondern das ist ein Antrag an Gott. Sei du da. Und wir haben alle irgendwo so ein bisschen Ehrfurcht vor diesem Thron. Ich möchte euch mal mitnehmen in eine Geschichte, die spielt 500 Jahre vor der Geburt Jesu. Xerxes ist der König von Persien. Er hat eine ganz andere Kultur als die Juden. Die Juden sind dort in Gefangenschaft. Er hat 127 Reiche und Herrschaften und Könige unter sich vereint und versammelt. Dann steht da, man durfte ihm nicht nahen. Wer ihm ungerechtfertigt nahte, musste sterben. Er war allein Herrscher über ein unheimliches Imperium. Und was er sagte, war Gesetz. Wenn er sagt, du stirbst, dann stirbst du. Wenn er sagt, das will ich nicht essen, dann will ich das nicht essen. Aber das kann ich auch. Aber er hatte Macht. Er konnte Kriege entzünden. Er konnte ganze Völker ausrotten. Niemand hätte ihm widersprochen. Da saß schon einer auf dem Thron. Und seine rechte Hand, das war der Haman. Der Haman ist einer der ganz wenigen in der Bibel, wo nicht ein gutes Wort drüber geschrieben wird. Der war sowas von listig. Der war sowas von Ich habe überlegt, das könnte nur der GR gewesen sein, Ewing beim Denver Clan damals, oder wie das hieß. Der war ja auch so ein Intrigenmensch, der alles und jeden an sich gezogen hat. Der Larry Hagman, weiß nicht mehr, wie er im Film hieß, aber egal. So ein Typ war das. Mal frei übersetzt, der Satan in Person. Und dann war Mordecai da, der auch am Hof tätig war. Und dem es dann gelingt, ich kürze es ein bisschen ab, wenn das nächste Musical Esther kommt, dann geht er alle da rein, dann kriegt er das von Anfang bis Ende. Seine Adoptivtochter Esther wird zur Königin. Und auch ihr ist es nicht erlaubt, diesen König sich zu nähern. Dann legt sie das auf die Waagschale, als Mordecai sie bittet. Dann geht sie zu diesem König. Er sitzt da, keine Ahnung, liest die Times oder irgendetwas und erblickt sie dann im Augenwinkel. Oh, das war jetzt der Moment. Dann muss sie ihn eigentlich mit ihrer Schönheit so betört haben, dass er die Zeitung zusammen, ach, du kommst. Ach, kein Todesurteil. Ich habe es geschafft. Ich bin da reingekommen. Ich darf meine Bitte vortragen. Dann hätte sie ja sagen können, ja, da, so und so, das und das. Das macht sie aber nicht. Sie lädt ihn zum Essen ein. Beim ersten Mal passiert nichts. Beim zweiten Mal, da kommt sie dann auf den Punkt. Der will mein Volk umbringen und damit auch mich. Dann, wer ist das? Ja, der hier sitzt, Haman. Haman geht stiften. Dann kommt Haman zu Esther und wirft sich vor ihr nieder und bittet sie um Gnade, um Verzeihung, um alles. In dem Moment kommt der König wieder rein, wie das so Könige machen. Und da denkt er, jetzt macht er die auch noch an. Jetzt ist gerade Schluss. Dann war Ende, dann wurde er auf den Galgen gehängt, der eigentlich für Mordecai da stand. Warum erzähle ich euch das? Um euch einfach mal ein Bild zu machen, welche Person da auf dem Thron sitzt. Und Gott ist ja noch viel größer, viel höher. Jetzt kann man dieselbe Angst haben. Wenn ich da hinkomme, falle ich tot um. Aber wir haben einen Mittler, unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben freien Zugang zu diesem Thron, der viel heiliger ist, der viel mächtiger ist, was ich eben erzählt habe von dem Universum und alles, hat Gott alles in einem Tag geschaffen. Die ganzen Pflanzen, schaut sie euch an, die ganzen Insekten, ein Tag. Wir schaffen es nicht, in Milliarden Jahren auch nur einen Bruchteil davon herzustellen oder zu machen. Und einem Wesen, wo ich Abba zusagen darf, lieber Vater, der wie beim verlorenen Sohn, als er nach Hause kommt, die Arme aufmacht und nicht fragt, wo warst du denn? Warum hast du das Geld ausgegeben? Dem keinerlei Vorhaltungen macht, das ist so schön an diesem Gleichnis, sondern ihn in den Arm nimmt und für ihn das Beste, was sie im Stall haben, schlachtet. Und genauso ist das Gott, wenn wir zu ihm kommen. Wir haben freien Zutritt. Dieser Thron ist offen, dieser Weg ist frei. Das ist so wunderbar, dass wir das einfach machen dürfen. Und genauso wie Esther aus ihrer Niedrigkeit, aus ihrem kleinen Sklavenmädchen herausgerissen wurde und Königskleider bekam und das Vorrecht bekam, Bitten vorzubringen. Das haben wir auch. Wir müssen nur einfach den Mut haben, es zu tun. Dann kommt der nächste Absatz im Vater unser. Dein Wille geschehe. Und es ist der Wille Gottes, dass ich von allen, die er mir gegeben hat, auch nicht einen verliere, sondern sie am letzten Tag zum ewigen Leben erwecke. Johannes 6, Vers 39. Sie wurden dies, nämlich Kinder Gottes, weder durch ihre Abstammung noch durch menschliche Bemühungen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Johannes 1, Vers 13. Genauso ist es nicht der Wille meines Vaters, dass auch nur eines von diesen Kindern verloren geht. Matthäus 18, Vers 14. Denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie am letzten Tag auferwecke. Johannes 6, Vers 40. Es ist sein Wille, dass alle Menschen gerettet werden. Dein Wille geschehe. Und diesem Willen sollen wir entsprechen. Das ist der Wille Gottes. Und er will auch nicht, dass wir dass irgendeiner verloren geht. Und wie kann ich jetzt den Willen Gottes erkennen? Haben wir alles schon mal gehabt? Zeit mit ihm verbringen, in die Stille gehen. Einfach ruhig werden, leise werden. Und wenn ich seinen Wille erkenne und dabei ganz ruhig bin, dann ist es sein Wille. Diese Entscheidungen sind nicht einfach für uns Menschen, weil unser menschlicher Verstand immer genau in die andere Richtung arbeitet. Da brauchen wir dann die Waffenrüstung. Da ist das wieder ein Mittel, was wir anziehen können. Unser Verstand sagt, nein, das kannst du nicht machen. Nein, das ist nicht möglich. Ich habe euch das schon mal gesagt. Bei WDL ging es drunter und drüber. Der Vorstand verstand sich nicht mehr mit der Geschäftsführung. Da stand alles auf Messerschneide. Die Schlösser das Schloss und die Burg sollten verkauft werden. Es gab keine Zukunftsperspektive. Und dann fragten die mich mitten in diesem ganzen Streit, wo es wirklich, das war wirklich Streit. Da war der Teufel am Werk, das war, ja, gigantisch. Ob ich in den Vorstand gehen wollte. Ich. Heizungsbauer. Da waren lauter studierte Leute, da waren lauter, waren welche mit Doktortitel und so weiter. Und jeder, sogar meine Frau, hat gesagt, das willst du dir doch nicht antun. Und ich habe darüber gerungen. Und ich wurde ganz ruhig dabei. Ganz still. Dann habe ich gesagt, Herr, wenn du das willst, dann mache ich das. Aber wir dürfen ja auch mit Gott zocken und handeln. Sage ich, ich will ja mindestens einstimmig gewählt werden. Ja, wenn einer mich nicht wählt, okay, aber ja, es wäre schon einstimmig, wäre schon gut. Und dann, bevor die mich gewählt haben, habe ich gesagt, wenn ihr mich jetzt hier wählt, dann stelle ich an euch eine Bedingung. Sag ich, wer mich wählt, verpflichtet sich vor Gott für mich zu beten. Das heißt, sonst braucht ihr mich nicht zu wählen. Versteht ihr, in welchem Zwang man da ist? Welche von außen, jeder sagt nein. Alles sagt nein. Und du hast innerlich ja gesagt und bist ganz ruhig dabei. Ich weiß nicht, das muss man erlebt haben. Das kann man auch nicht so gefühlsmäßig, wenn man sowas noch nie gemacht hat, solche Entscheidungen getroffen, dann kann man darüber jetzt reden. Das ist genau wie der Andi sagt oder ich sage, man kann über den Strom reden, wenn man nicht dran gepackt hat, weiß man nicht, wie er wie er flitzt. Das ist nur eine Sache. Deswegen, wenn man den Willen Gottes erkennen will, dann sollte man ruhig dabei bleiben. Wenn man dann nervös wird, wenn man dann unruhig wird, wenn es einem unbehagen ist, dann sollte man nochmal drüber beten, sollte man nochmal drüber nachdenken, sich zur Ruhe kommen lassen. Und sein Wille ist, dass wir für ihn tätig werden. Und wenn ich irgendwelche Entscheidungen treffe, die meisten jetzt, wo ich von rede, brauchen das nicht mehr zu entscheiden, aber einige sind doch noch hier, im Berufsleben. Was mache ich jetzt? Es gibt immer zwei oder mehrere Möglichkeiten. Soll ich mich fragen, wo kann ich den Willen Gottes besser erfüllen? Bei dem Job oder bei dem Job? Wo habe ich mehr Möglichkeiten, wo habe ich weniger Möglichkeiten? Und Gott offenbart sich jedem Menschen anders. Was ich jetzt eben als Beispiel gesagt habe, das kann beim anderen ganz anders sein. Da muss man jeder seine persönlichen, eigenen Erfahrungen machen. Und Gott redet auch nicht immer gleich. Man erkennt auch den Willen nicht immer. Manchmal muss man auch mutig einfach mal einen Schritt gehen und dann erkennen, es war richtig. Das ist, unser Leben ist ein Spannungsfeld. Und man geht auch manchmal Wege, wo man dann ein Stück gegangen ist, wo man erkennen muss, das war doch nicht sein Wille. Da muss man auch den Mut haben, diesen Weg wieder abzubrechen und einen anderen Weg zu gehen. Und das ist meistens das, wo wir dann zu feige sind. Jetzt habe ich das angefangen, jetzt ziehe ich das auch durch. Den Herrn kennen, lernen bedeutet, brennend zu werden. Nicht sein Willen will, kennenlernen will, da muss ich brennen. Da muss ich die Flamme auch mögen. Ich muss mich dahin wagen, an dieses Feuer. Und ich muss mich anstecken lassen. Wenn ich nur meine, es passiert irgendwann mal irgendetwas, dann werde ich nachher merken, jetzt bin ich 65, das Leben ist vorbei und jetzt nochmal was anfangen, naja. Dann sind wir meistens in einem Trott drin, wo es immer, immer schwerer fällt, einen anderen Willen kundzutun. Dann sagen wir, oh, war schon immer so. Die hat mir schon immer die Kleider rausgelegt und ich habe sie angezogen. Jetzt ist es egal, jetzt ziehe ich sie auch bis ans Lebensende an. Anstatt, dass ich mir mal selbst an den Kleiderschrank gehe und das mal raushole, was ich will. Genauso ist es auch in unserem Glaubensleben. Der erzählt immer was von da vorne, das nehme ich auf, das ist in Ordnung. Anstatt mal selber anfangen zu graben, an selber mal die Flamme zu suchen, selber mal zu gucken, was ist dann jetzt für mich wirklich dran? Und mal mit Gott ins Geschäft gehen. Was hast du jetzt mit mir vor? Ich will das jetzt wissen. Du wirst nicht sofort eine Antwort kriegen. Meistens nicht. Aber es ist spannend. Es ist spannend, dies auszuhalten, mit ihm zu reden, und man bekommt Antworten. Man bekommt unverhoffte Antworten. Er ist nicht taub und er spricht auch zu Menschen. Garantiert. Der nächste Abschnitt. Im Himmel wie auf Erden. Johannes läuft mit Petrus zum leeren Grab. Es ist der erste Tag der Woche. Petrus geht rein, kommt wieder raus. Dann geht der Junge, den der Herr liebte, Johannes, hinein. Und dann steht da, er kam heraus und er glaubte. Er hat das leere Grab gesehen, er glaubte. Das war sein Bekehrungserlebnis. Da hatte er etwas erlebt was er nie mehr in seinem Leben vergessen hat. Dieser erste Tag der Woche, das war ein besonderer Tag für ihn. Das interpretiere ich jetzt einfach mal so. Den hat er nie vergessen. Und jeden ersten Tag in der Woche, genauso wie wir hier Mahlfeier machen, hat er sich wieder daran erinnert. Und in der Offenbarung steht, oder anders noch davor, Petrus, der Sprecher, war stumm geschaltet, umgebracht. Paulus, der Schreiber, war umgebracht, die Feder war zerbrochen. Und den Missionär, den ruhigen, den stillen Johannes, hatte man auf Patmos verbannt. Niemanden mehr, dem er Zeugnis geben konnte. Niemand da, alleine, in Anführungsstrichen, auf einer Insel. Jetzt stellt euch mal vor, am ersten Tag der Sonne, der Woche geht so ein über 90-Jähriger an den Strand, kniet sich mit seinen knöchrigen Knien da auf die Steine und gedenkt dieses ersten Tages, dieses Erlebnisses, macht die Augen zu vielleicht. Und dann hört er von hinten eine Stimme wie eine Posaune. Posaune ist ein ekliges Instrument. Grell, laut und eine Stimme wie eine Posaune. Boah, wie muss dem gezuckt haben. Dann offenbart ihm Gott oder der Heilige Geist die Offenbarung. Dann geht es los in dieser Offenbarung. Mit Lärm, mit Krach. Wir singen ein neues Lied, laut. Die Erde wird angefangen zu richten. Bis zum 8. Kapitel. Ein Radau, ein Lärm, ein Durcheinander, alles Mögliche. Und dann steht da, in 8, Vers 1, ab 1, und es gab eine Stille von einer halben Stunde im Himmel. Eine halbe Stunde, vollkommene Ruhe, wie so ein Dirigent, der den Taktstock hebt und das ganze Orchester, alles ist mucksmäuschenstill. Oder hier kurz vor halb, wenn hier so alles runtergeht, mucksmäuschenstill. Im Himmel, mucksmäuschenstill. Und dann steigen vor Gott aus Schalen die Gebete der Heiligen auf. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Es ist mucksmäuschenstill und Gott sitzt da und hört sich unsere Gebete an. Alles muss schweigen, die Erde, der Himmel, weil Gott unsere Gebete anhört. Wisst ihr, was das für eine Macht ist? Wisst ihr, was wir da ausrichten können? Es ist mucksmäuschenstill und Gott hört. Er hört dich, er hört mich, er hört unser Gebet. Das finde ich so gigantisch. Vom Himmel oder von der Erde zum Himmel. Da ist eine Brücke, da ist eine Verbindung, die steht. Auch wenn wir manchmal denken, das verhallt irgendwo. Und wenn ich mir vorstelle, dass Gott ohne Zeit ist, dass Gott jetzt ist, wie am Anfang gesagt, er ist, ich bin, der ich bin. Und er braucht keine Zeit. Diese Dimension haben nur wir. Also hört er unser Gebet. Im Himmel ist es mucksmäuschenstill, wenn wir beten, damit er es hört. Jeden Ton, jedes kleinste Laut, jedes Jammern, jedes Klagen, jedes Freudengeschrei. Er hört es, weil alles schweigen muss, wenn wir mit ihm reden. Wenn ich mir das so vorstelle, dann ist das gigantisch. Da kann ich mich nur freuen drüber. Da kann ich das nur nutzen. Und ich finde, dass wir sollten wir nutzen. Ihn anbeten, ihn fragen. Ich weiß, dass es Aldi sehr gut geht. Also die Aldi-Gebete, die sollten wir weglassen. Ja, Aldi-Missionare, Aldi. Sondern wir sollten konkret werden. Er kennt das Wetter. Wir brauchen nicht für gutes Wetter zu beten. Er macht es. Das finde ich. Wir können beten, dass dann mal die Sonne scheint, weil wir uns daran freuen würden. Aber dass er gutes Wetter macht. Er macht immer gutes Wetter. Das ist immer gut. Ich habe noch nie in 62 Jahren schlechtes Wetter erlebt. Hat immer gepasst. Aber unsere Gebete, das hat mich so fasziniert. Wie im Himmel, so auf Erden. Und dieses Gebet, da steckt so viel drin. Der Herr Jesus hat das denn einfach gelernt. Wir oder viele plappern das einfach runter. Aber wenn man sich mal wirklich intensiv damit beschäftigt, was da alles für uns drin steckt, was dieser Abba-Vater, dieser liebe Vater, dieser Papa, zu dem ich immer kommen darf, in sein Haus immer kommen, der Sessel im Wohnzimmer steht immer da und er sitzt im Sessel daneben. Und es ist kein Lärm, es ist kein Durcheinander, es ist nichts da. Und ich darf zu ihm kommen und mich neben ihn setzen und einfach mal den Mund halten, seine Gegenwart genießen. Und wenn ich ihm was sage, dann hört er das. Es ist genauso, wie wenn meine Enkel zu mir sagen würden, Opa, morgen früh wollen wir aber was essen. Sicher, hat jeden Morgen was zu essen gegeben. Wenn die sagen, morgen früh bringst du mir ein Käsebrötchen mit und da machst du Nutella drauf. Das ist dann ganz was anderes. Das ist dann konkret. Da weiß ich, was ich mitbringen soll. Da weiß ich, was die drauf haben wollen. Ja? Versteht ihr? Gott sagen, was mich wirklich bedrückt. Was ich wirklich haben will. Und nicht zaudern. Und nicht oben drüber. Jetzt macht, dass alle Dächer flach sind. Nee, alles Blödsinn. Kann er. Alle Berge, die will ich jetzt nicht mehr haben. Ich will jetzt bis zum Mittelmeer gucken können. Das ist absoluter Blödsinn. Was mich angeht, meine Belange und sie genau definieren. Er sitzt im Himmel und hört.